NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Januar 1910. Die erste Opernübertragung im Rundfunk.
Am Abend des 13. Januar 1910 herrschte im Speisesaal des britischen Postdampfers Avon eine aufgeräumte Stimmung. Das Boot lag im Hafen von Manhattan und die 260 Gäste freuten sich auf ein exquisites Dinner.
Advocat Piers à la Strasbourg. Consommé froid en tasse. Sol Meunière. Asperge froid mayonnaise.
Aber diesmal garantierten nicht nur Gaumenfreuden die Exklusivität des Abends. Auch die Ohren der geladenen Gäste waren Zeugen einer Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein kompletter Opernabend drahtlos übertragen. Wenige Meilen vom Manhattan Pier entfernt stand Enrico Caruso auf der Bühne der Metropolitan Opera und sang zwei Schlachtrösser des Repertoires, Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni und Ruggero Leoncavallos bitterböse Posse der Bajazzo. Organisator dieser abenteuerlichen Unternehmung war Lee de Forest, Sohn eines Pfarrers aus Iowa, Opernnarr und Vater des Rundfunks, wie er später genannt wurde, nicht ohne den Protest von Konkurrenten, die ebenfalls Anspruch auf den Titel erhoben. Allerdings hatte de Forest eine Vision, die seinen Physikerkollegen abging. Er wollte die Technik der drahtlosen Telegraphie zu einem Massenmedium weiterentwickeln, das jedem Amerikaner seinen Caruso, seinen Verdi oder Wagner ins Haus brachte, die Demokratisierung der Kunst aus dem Geiste Amerikas. De Forest arbeitete fieberhaft daran, die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, auf der Grundlage der Entdeckungen des Hamburger Physikers Heinrich Hertz, der erstmals die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen definiert hatte. Heinz Schütz, legendärer Studiotechniker beim WDR und Geburtshelfer der elektronischen Musik nach dem Krieg, beschreibt die Ausgangslage.
Nachdem man in der Lage war, die von Hertz entdeckten schnellen elektrischen Schwingungen auszustrahlen, liefen alle Bemühungen darauf hinaus, sie in eine hörbare Form umzuwandeln. Hierbei beschritten Erfinder und Entdecker an verschiedenen Orten unterschiedliche Wege.
Der entscheidende Durchbruch von De Forest war die Entwicklung einer gasgefüllten Röhre mit drei Elektroden, durch die er Tonsignale über Telefonstrom hörbar machen und verstärken konnte. In einem New Yorker Vortrag von 1939 erinnerte sich der Vater des Rundfunks.
Wirklich, es erscheint noch gar nicht so lange her. Es war an einem Sommernachmittag 1907, als zum ersten Mal Musik mit dem Radiophon übertragen wurde. Viele Monate vorher erschuf ich die erste Triode und probierte sie aus. Auf der einen Seite die Elektrode, auf der anderen Seite die Anode. Und schließlich eine dritte Elektrode in Form eines Gitters. Es war ein Teller mit vielen kleinen Löchern durchbohrt, der zwischen der Anode und der Elektrode angebracht war. In demselben kleinen Labor erfand ich die Röhre, in die ich Audion taufte, und stellte fest, dass man einen Telefonstrom damit verstärken kann. Es ist wirklich wahr, dass dieses so unglaublich wichtige Glasbaby in einer sehr improvisierten Umgebung geboren wurde.
Die ersten Übertragungen des Glasbabys waren nur für einen kleinen Hörerkreis gedacht. Ausgestattet mit Kopfhörern versammelte man sich in Büros oder Hotelzimmern, in denen De Forest seine klobigen Empfangsapparaturen aufgestellt hatte. Das Ergebnis der Live-Übertragung vom 13. Januar 1910 war dann wohl eher ernüchternd. 90% von Carusos Jahrhundertstimme wurden schon von den Mikrofonen auf der Bühne der Met weggeschluckt. Die Hörer auf der Avon vernahmen nur ein heiseres Krächzen, durchmischt mit Störgeräuschen vom Schiffsfunk. Ursprünglich sollte eine ganze Woche aus der Oper gesendet werden, aber der Intendant der Met blies das Experiment vorzeitig ab. De Forest musste einräumen, dass seine Vision vorerst gescheitert war.
Leider übertrafen unsere hochfliegenden Pläne bei weitem unsere Möglichkeiten. Der Lichtbogengenerator arbeitete ineffizient. Die Mikrofone konnten nur aus allernächster Nähe aufzeichnen. Die Verstärkung der Tonsignale war zu schwach. Angesichts dieser unüberwindlichen Schwierigkeiten musste ich meinen Rundfunk-Ehrgeiz vertagen und auf bessere Technik und ein größeres Publikum hoffen.
Lee De Forest musste nicht allzu lange warten, um zu erleben, wie der Traum vom Massenmedium auf der Basis seiner Vorarbeiten in Erfüllung ging. 1931, gut zwei Jahrzehnte nach der missglückten Pioniertat, begann die Metropolitan Opera die wöchentlichen Übertragungen ihrer Samstagnachmittagsvorstellungen, die es bis heute gibt, die älteste noch existierende Opernsendung der Welt.
This is Milton Cross. Welcome you on behalf of the Texas Company to an afternoon of opera. One of those superb afternoons of opera that we are privileged to hear during these winter Saturdays from New York's historic Metropolitan Opera House. Each week these Metropolitan Operas are brought to you with the library.
Wie wichtig diese Opernübertragungen im Radio noch heute für viele Amerikaner sind, hat der Radio- und Filmemacher Daniel Finkernagel bei seinen USA-Besuchen erfahren.
Der Cowboy im Mittleren Westen, der kunstaffin womöglich war, hatte die Möglichkeit nicht an Oper zu kommen. Und für viele, man weiß es auch von vielen späteren Opernsängern, war das die erste Berührung mit der Kunst der Oper. Über die Radioübertragungen, die ja durchaus populär waren, die in ganz Amerika zu hören waren. Das war, glaube ich, für viele die einzige Möglichkeit, überhaupt Zugang zu bekommen zu dieser Kunstgattung.
Im Zeitalter der Erfinder und Entdecker stand De Forest mit seinen Ideen nicht allein. Schon im 19. Jahrhundert griffen die neuen technischen Medien nach dem ehrwürdigen Theater, um es aus seinen Tempeln mit ihrem elitären Publikum und steifen Ritualen zu holen. Den Anfang machte das Telefon, um 1890 noch ein exklusives Kommunikationsmittel. Der französische Erfinder Clément Ader erkannte sofort sein Unterhaltungspotenzial. Am anderen Ende der Leitung platzierte er statt des Gesprächspartners ein Grammophon mit Tanzmusik oder Mikrofone an den Rampen der großen Pariser Sprechtheater und Opernhäuser. Ader taufte sein Unternehmen Theatrophon. Seine Kunden zahlten entweder pro Vorstellung oder als Abonnenten.
Ich bin auf das Theatrophon abonniert, aber ich nutze es selten, weil die Tonqualität sehr schlecht ist.
So kritisch schrieb der Schriftsteller Marcel Proust im Jahr 1911, als der Asthmakranke seine Wohnung am Boulevard Haussmann nur noch selten verließ. Dennoch wollte er auf die Fernverbindung zur Bühne nicht verzichten.
Bei den Opern von Wagner, die ich fast auswendig kenne, kann ich die akustischen Unzulänglichkeiten innerlich ausgleichen. Am nächsten Tag dann eine bezaubernde Offenbarung, die mich fast ein wenig besessen macht. Peleas.
So könnte Claude Debussys Oper Peleas et Mélisande damals in den Ohren des Theatrophonhörers Marcel Proust geklungen haben. Zwar hielten die Betreiber der Theatertelefone ihre Abonnenten mit Nachrichten, Börsenkursen oder Bildungsprogrammen bei Laune, die Übertragungsqualität indes muss man sich ziemlich dürftig vorstellen. Warum aber ließen sich dann kulturell gebildete Menschen wie Proust überhaupt auf dieses Medium ein? Daniel Finkernagel vermutet eher eine irrationale Faszination durch den technischen Fortschritt.
Man kann sich schwer vorstellen, dass man eine Oper über ein Telefon hört, aber damals war das ja das neueste technische Übertragungsmittel, das es gab. Und ich glaube schon, dass es so einen Eros der technischen Neuheit gab. Wenn man sich vergegenwärtigt, das erste Faxgerät, das erste Auto, der erste Fernseher, das erste Radiogerät, die erste CD, da ist immer das Medium selbst eine wahnsinnig aufregende Sache, die vielleicht in dem ersten Moment wichtiger und faszinierender ist als der eigentliche Inhalt, um den es geht.
When up I spring, the bat takes wing, the hellcat sings, the death knell rings. My tongue's on heat.
Während der Eros des technischen Fortschritts heute ungebrochen ist und durch Dolby Surround, Video und Internet immer mehr angeheizt wird, hat Lee DeForests Vision von der Oper im Wohnzimmer auch neue fantasievolle Formen freigesetzt. Die Metropolitan Opera hat die wöchentlichen Rundfunkübertragungen der Samstagsvorstellungen durch weltweite Kinovorführungen ergänzt. Etwa von Engelbert Humperdings Märchenoper Hänsel und Gretel in einer frechen Inszenierung des Engländers Richard Jones, in der Robert Brubaker als Hexe eine veritable Kochshow abliefert.
Das ist sicherlich für ein Haus wie die Met, das sich ja mit privaten Geldern finanziert, eine sehr lukrative Geschichte, die Kinoübertragung. Beispiel der Maskenball, 170.000 Zuschauer weltweit. Da müsste man die Met ungefähr 43 Mal voll machen, um auf diese Summe zu kommen. Damit eröffnet sich natürlich, wie es so schön heißt, ein hochinteressantes Werbeumfeld.
With Mark Morris, the director and choreographer of today's Orfeo. Hi, Mark.
Hi, Joyce. How are you?
I'm good, thank you. I'm so excited for today.
Now, this is aber nicht nur das Bühnenereignis selbst wird heute im Kino oder im Radio abgebildet. Die Aktpausen der Opern sind ausgefüllt mit einem Opernquiz oder mit Künstlergesprächen, die von Sängerprominenz wie Joyce DiDonato moderiert werden. Und was der Oper recht ist, ist den Berliner Philharmonikern natürlich billig. Ihre Konzerte werden in der sogenannten Digital Concert Hall als Livestream im Internet angeboten, auf einem technischen Niveau, das sich Lee DeForest nicht hätte träumen lassen. Daniel Finkernagel arbeitet im Regie-Team.
Man braucht sehr viele professionelle Experten in jedem Bereich dafür. Man braucht die Streaming-Leute, die IT-Experten, man braucht die Tonmeisterriege, die Leute, die das mikrofonieren, die die Aussteuerung machen. Das Regie-Team, 5 Leute, die da sitzen, um diese Kameras vorzuprogrammieren, die Einstellungen auszusuchen, damit das wirklich auf die Millisekunde synchronisiert stattfindet bei der Live-Übertragung. Es ist ja live.
Ausgerechnet im Zeitalter der technischen Perfektionierung zeichnet sich somit wieder ein Hang zum Live-Erlebnis ab. Vielleicht äußert sich ja darin eine Sehnsucht, die schon den Rundfunkpionier Lee DeForest umtrieb, nicht eine Musikmaschine abzubilden, sondern einen Menschen mit all seinen Unwägbarkeiten und spontanen Äußerungen.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an die erste Opernübertragung im Rundfunk am 13. Januar 1910. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.